Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir sprechen jetzt über einen Mann mit auffälligem, schmalen, schwarzen Oberlippenbart. Ein Bart, der, finde ich, immer ein bisschen ausgesehen hat wie aufgeklebt. Ein Mann mit einer sehr exzentrischen Frisur, so ein bisschen Stil Bayerns Ludwig II. An seiner Seite erst seine Mutter bei öffentlichen Auftritten und später dann die Hündin Daisy, wobei eine der vier Daisys, die er insgesamt hintereinander gehabt hatte, und drei Rolls-Royce. Falls Sie ein 80er- oder 90er-Jahre-Gedächtnis haben, könnte es klingeln. Wir reden über Rudolf Mosi Moshammer, Modedesigner, Boutiquebesitzer in München und ja, vor allem sowas wie eine öffentliche Gestalt damals, eine Medienfigur. Heute wäre er vermutlich Influencer. Sein Ende damals war nicht schön. Er wurde 2005 ermordet. Das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Aber er kommt jetzt nochmal in einem Theaterstück nach München. Heute hat das Premiere, klar, in München am Residenztheater, Mosi the Bavarian Dream. Ich habe vor der Sendung mit Alexander Eisenach gesprochen, mit dem Regisseur dieses Stücks und ja, ihn gefragt, wie er denn Moshammer kennengelernt hat, ob er ihn vielleicht sogar getroffen hat.
Nein, ich bin nicht getroffen. Ich bin ja auch eher Berliner als Münchner, aber ich kenne natürlich sozusagen ihn als Spätwerk vor allen Dingen aus den 2000ern als so Talkshow-Gast und da ist er mir noch quasi, ist er für mich so auch Teil dieser ganzen Privatfernseh-Talkshow-Kultur, dieser Society-Magazine oder Klatsch-Magazine, sagen wir mal. Also da habe ich so auch dieses ikonografische Bildgedächtnis, was Sie gerade auch schon in der Anmoderation aufgerufen haben.
Ich habe gerade noch mal irgendwie, um mich dran zu erinnern, eine Aufnahme mir angeschaut aus so einer Fernsehsituation 1994. Harald Schmidt, Schmiteinander und Moshammer sitzen sich gegenüber. Und man muss fairerweise sagen, auch die Frisur von Harald Schmidt ist so, dass man jetzt ein paar Jahrzehnte später denkt, so, ach, das war wirklich so damals. Das heißt, es ist schon sowas der Zeit, ein Kind der Zeit. Ich würde auch sagen, wenn man das jungen Leuten heute vorlegt, sagen die, ist das echt? Ist das eine Rolle, die er spielt? Aber es, auch wenn er sehr exzentrisch war, es war natürlich er. Glauben Sie, das war er in dieser Zeit und ja, das war es dann auch? Sie machen ja jetzt ein Stück über ihn.
Ja, nee, ich glaube eben, dass er schon aus einer heutigen Perspektive nochmal ganz anders wirkt, als ich irgendwie auch ein bisschen durch Zufall wieder darauf gestoßen bin, auf diese Figur. Und dann dachte, Mensch, ist aber irgendwie ein interessanter Charakter, weil er ja eigentlich schon dieses Prinzip der absoluten Selbstinszenierung, auch der Selbstvermarktung und auch dieses totale Aufgehen in der Oberfläche, also fast wie so eine dandyhafte Figur oder wie so eine campy Figur sozusagen und mit seiner Mutter ja schon fast wie Drax auch auftritt, hat er irgendwie auch was sehr Zeitgemäßes und auch irgendwie aus einer heutigen Perspektive vielleicht nochmal anders Lesbares in diesem Kontext von Influencern und ja, aber auch dieser Selbstdarstellung und dieser Vermarktung eigentlich auf des Oberflächlichen.
Und das ist auch der Grund, warum Sie gesagt haben, da möchte ich ein Stück drüber machen oder wie ist das entstanden?
Ja, das einmal. Der andere Punkt ist, dass mich auch diese so ein bisschen so strukturell sozusagen die Idee interessiert, dass jemand sich so selbst schöpft. Also dass er benutzt ja auch mal diesen wahnsinnig schönen Ausdruck Modeschöpfer, um auch der ja auch so ein bisschen kaschiert, dass es sich eben ja nicht so richtig um einen Designer handelt im engeren Sinne. Aber er hat quasi ja diese ganz klare Vorstellung von dem, was er sein will und entwirft das wie so für sich und sagt so stelle ich mir im Prinzip einen Modeschöpfer vor und so will ich das Leben. Also er hat dann so dieses Leben mit diesem Rolls Royce und allem, was er denkt, was dazugehört, ja, oder was auch dazugehört. Und da ist er sozusagen in diesem Camp-Sinne, wie ihn Susan Sontag definiert, ja immer so dieses in Anführungszeichen, ja, und ist immer so ein bisschen drüber, so ein bisschen zu viel, so ein bisschen zu brokatig. Und das hat halt so einen trashigen Charme natürlich aus der heutigen Perspektive auch nochmal, der ja aber auch was unglaublich Rührendes hat und was sehr Ehrliches hat.
Brokatig ist ein wunderschönes Wort. Trashig, ja, auch damals ja eigentlich, also zumindest in den 90er Jahren schon. Und da würde ich sagen, ist das Ganze ja auch immer ein bisschen traurig gewesen, ehrlich gesagt. Weil so eine popkulturelle Person fast in der Öffentlichkeit, eben in Talkshows oder für die Werbung genutzt, später dann irgendwie weniger glamourös im Homeshopping-Sender. Und irgendwie hat man sich die ganze Zeit, ist man auf diesem Grat gewesen, führt man ihn jetzt vor, macht man sich über ihn lustig? Also das, ich finde, es hat beim Zusehen nie so richtig gut getan.
Absolut, das ist mir auch aufgefallen in den Recherchen. Also da ist man teilweise, war ich auch ein bisschen so entsetzt eigentlich, wie Fernsehen noch in den 90er Jahren ausgesehen hat, wie homophob, chauvinistisch und sexistisch das quasi noch war oder noch mehr als heute war sozusagen. Und ich finde es aber total interessant, dass es so ein symbiotisches Verhältnis ist. Also Mosi braucht quasi diese Öffentlichkeit, braucht den Boulevard. Er wollte ja auch immer hier in den Münchner Klatschgazetten, musste er ja immer auftauchen. Und es gibt ja diesen alten Satz, wenn du mit der Bild hochfährst, fährst du auch mit der Bild wieder runter. Und so ist es bei ihm im Prinzip auch mit den Boulevardmedien. Das heißt, es ist so eine ungute Symbiose oder wie so ein kleiner Pakt mit dem Teufel. Ja, also unser Abend reflektiert auch ein bisschen so diese, also ist auch durchaus, glaube ich, ein medienkritischer oder vielleicht auch medienhistorischer Abend. Und ich glaube, dass dieses sich selbst zu so einer Marke machen und zu entwerfen, natürlich auch für so queeren Menschen wie ihn, der in so einer, aber auch vielleicht in so einer konservativen Enge lebt, aus der er heraus das auch für sich selber gar nicht annehmen kann, dass der in dieser quasi Verbildlichung oder Selbstvermarktung auch irgendwie eine Nische findet, das ausleben zu können, nämlich in Form von so einer Kunstfigur. Aber um den Preis, dass es irgendwann halt auch aus der Mode kommt, ja, und irgendwie trashig wird.
Und wenn Sie das auf die Bühne bringen, ist das dann wegen der, ja, durchaus nicht komischen, aber der Momente, die man irgendwie lustig vermutlich erzählen kann, ist es dann ein positiver Abend? Hat es eher was von diesem rührenden, traurigen? Was nimmt man da mit oder soll man da mitnehmen, wenn Sie sich wünschen könnten?
Ja, ich finde, dass verschiedene Sachen sind, die man mitnehmen kann. Wir versuchen ja jetzt nicht im engeren Sinne so ein Biopic zu machen und jetzt quasi das Leben nachzuerzählen oder zu reenacten, sondern nehmen eher so Stationen seines Lebens oder auch Texte von ihm, er hat ja auch ein umfangreiches literarisches Werk, um wie eigentlich einen Abend zu machen, der so ein bisschen seinen Geist nachspürt und der ein bisschen so diesem Versprechen des Ästhetizismus und auch in so einer campigen, Oscar Wilde-haften Ästhetik irgendwie nachschwelgt und der gleichzeitig aber auch natürlich so dieses dunkle, tragische, traurige darunter beleuchtet. Also es ist eigentlich ein Abend, der auch im Idealfall Leuten, die ihn kennen oder mit der Biografie was anfangen können, viele Verweise liefert, aber auch Leuten, die ihn gar nicht kennen, irgendwie Genuss bereiten kann.
Alexander Eisenach sagt das über sein Stück heute Premiere in München am Residenztheater Mosi, The Bavarian Dream, über den Modemacher und die öffentliche Person Rudolf Mooshammer. Herr Eisenach, sehr viel Erfolg mit dem Stück und danke und einen guten Tag Ihnen.
Vielen Dank, schönen Tag für Sie.